Also was ich feststelle, ist, dass die ganze HausbesetzerInnen-Szene ist im Vergleich zu früher, wahrscheinlich 80er Jahre oder so, wie man es so am Rande mitbekommen hat, sehr brav geworden. Also in den 80er Jahren war das Besetzen von Häusern einfach verboten, fertig. Und wenn es trotzdem besetzt wurde, musste das irgendwie durchgesetzt werden. Entweder die Leute wurden innerhalb von 2 Minuten geräumt oder dann gelang es, das Haus irgendwie zu halten, aufgrund von unklaren Eigentumsverhältnissen oder wie auch immer. Und wenn dann wirklich eine Räumung angestanden ist, dann haben sich die Leute richtig, richtig gewehrt. Also jetzt zum Beispiel Stauffacher oder so. Und heute gibt es, glaube ich, sehr viele besetzte Häuser in der Stadt Zürich, und es geht wirklich darum, das ureigene Bedürfnis zu befriedigen nach einem Wohnraum hier in Zürich, um irgendwie leben zu können.
Ja, also ja, auf jeden Fall auch, und das ist ja auch absolut richtig. Aber ich finde es trotzdem, ich weiß nicht, ob sie brav geworden ist. Also wir hatten eine große Besetzung, die Bins, dann hatten wir das Koch, als das Koch aufgelöst wurde, gab es irgendwie das EWZ, oder jetzt gibt es die Post, und sowohl beim EWZ als auch bei der Post wurde das ja auch wieder geräumt und dann wurde es wieder besetzt. Also ich finde, ich habe großen Respekt vor dieser Szene.
Unbedingt.
Die sich da nicht einfach locker lässt. Also ich weiß nicht, unbedingt, ich würde das nicht als brav bezeichnen.
Nein, im Sinn von eben auch den gesetzlichen Raumbedingungen. Es war bis 1989 bis zum Wechsel zu Rot-Grün, war es verboten, und eigentlich die Wohnungsnotbewegung Ende 80er Jahre hat es dann auch irgendwie aufgeweicht und auch durchgesetzt, und dann gab es diesen Machtwechsel, und jetzt ist es ja so, wenn keine Baubewilligung oder Abbruchbewilligung vorliegt, dann gibt es diese tolerante Räumungspraxis.
Die aber ja auch nicht immer eingehalten wird.
Eingehalten wird, das ist so, ja.
Also die Akzeptanz ist vielleicht gestiegen teilweise, wahrscheinlich weil auch viele Menschen, die halt in den 80er Jahren involviert waren, dann später in die Politik gegangen sind, aber also ich glaube, man muss sie nicht vernachlässigen. Was heute passiert, ist immer noch ziemlich drastisch. Ich glaube, das Koch ist das beste Beispiel der modernen Psetzi-Geschichte. Und es gibt, also im Verhältnis zu anderen Städten, auch wie verhältnismäßig zum Beispiel in Winterthur, gibt es auch noch prozentual mehr besetzte Häuser als in Zürich. Aber auch sie sind ziemlich gefährdet und immer wieder bedroht, und es wird auch immer wieder darüber gesprochen, diese zu räumen. Also es ist langsam eine Rarität, und es ist, glaube ich, eine Subkultur ebenfalls, die man einfach pflegen muss, weil ich glaube, so viel Mehrwert entsteht auf solchen Gebieten, dass sich viele Menschen einfach gar nicht vorstellen können.
Ja, apropos Rot-Grün, kommen wir zur nächsten Frage, und dann sind wir, je nachdem, langsam fertig. Was ist eure Meinung zum Parkplatzabbau und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen mit Blick auf den Bodenpreis?
Ja, schwieriges Thema. Mhm. Also grundsätzlich sind wir ja alle, also nicht alle, aber viele finden ja irgendwie beruhigte Straßen, weniger Parkplätze, mehr Velowege und so weiter grundsätzlich gut. Aber ja, man muss es natürlich vorsichtig betrachten. Also gerade kürzlich habe ich gesehen in der Zeitung, dass Urs Ledermann, der Seefeld-Immobilienkönig, sich für Zone 30 einsetzt.
Und nicht der teurere Wohnungen.
Spätestens dann werde ich natürlich auch skeptisch. So, Moment einmal, warum ist er dafür? Was hat er davon? Also natürlich führt das zur Aufwertung, und also trägt zur Aufwertung bei, die man dann wieder abschöpfen kann. Wir müssen eigentlich unglaublich aufpassen, dass wir solche Maßnahmen, die ja sehr gut sind, immer auch mit quasi flankierenden Maßnahmen umsetzen. Also dass wir gleichzeitig schauen, dass wir die Bodenpreise im Griff haben, und dass es aber halt bisher selten gelungen.
Bei uns wurde also im Heurir wurde offensichtlich diese Strategie schon angewendet, weil vor 2 Jahren wurden die Straßen genau beruhigt auf 20er und 30er Zonen mit Bankleys und so ganz schön süß hergestellt. Wunderbar. Nur wussten sie ja doch, dass hier eine Riesenbaustelle kommen sollte. Also ist es total absurd, weil das wird wieder vernichtet, falls die Pläne unserer Verwaltung oder Eigentümerin zustande kommen. Also man sollte wenigstens das auch dann koordinieren. Das ist ein bisschen chaotisch, wie es funktioniert. Ich würde diese Zone erst nach dem Bau so einrichten. Aber offensichtlich will man ja jetzt schon signalisieren, dass dies eine teure Region wird. So kommt es mir ein bisschen vor.
Ja, ich glaube auch, das ist einfach, damit die Mieten dann noch ein bisschen teurer sind, weil man wohnt ja ruhig, man hat alle Annehmlichkeiten wie Läden und Schule und es wird ja für die Reichen wird ja praktisch alles gebaut, dass die Schule gleich da haben und die Läden dort und irgendwie geht das nicht auf, also ich
noch nicht
auf. Ich sehe das bei uns in Wiedikon. Wir haben auch schon einige neue Häuser, die nicht bezahlbare Wohnungen haben für den Normalbürger. Und in einem von diesen Häusern ist unten so ein Luxusladen, ein kleiner Laden entstanden. Und als der aufmachte, fanden wir sagen Hallo. Willkommen in Wiedikon und dann hat er uns das Sortiment gezeigt und ich habe ihn dann einfach so gefragt, haben Sie das Gefühl, dass das in Wiedikon läuft, dieser Laden? Und dann sagt er, sicher schon, da oben wird alles abgerissen, da kommen nur noch reiche Leute hin. Ich musste dann sofort den Laden verlassen, damit ich nichts kaputt machte.
Und ich habe keine Panettone für 40 Franken gekauft. Ja. Das ist natürlich auch ein Teil des Konfliktes.
Ich glaube, es ist zwiespältig. Ich glaube, man muss ja trotz allem irgendwie noch auf eine gewisse Lebensqualität in der Stadt hoffen. Also ich glaube, es gibt nicht wirklich eine klare Lösung dafür. Klar, irgendwie eine Aufwertung auf der Straße führt auch zur Aufwertung im Haus, aber andererseits ist eine Straße, eine Stadt, die so von Autos übersät ist, einfach wirklich auch nicht lebenswert. Und ja, es wohnen immer mehr reiche Leute in der Stadt, aber eben auch nicht nur. Und auch die Menschen, die es nicht sind, haben auch eine lebenswerte Stadt verdient. Das muss man schon auch beachten, habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht eine autofreie Stadt, aber auch das würde wahrscheinlich zu denselben Problemen führen, außer die Reichen möchten ihren Range Rover vor dem Haus parken. Aber
das ist aber eben so.
Das ist so und die Leute zeigen
das ist der Paradox. Aber die sollen eben genau in der Vorstadt vielleicht wohnen gehen, wo sie das können, wenn man die Stadt autofrei macht, beispielsweise.
Genau.
Aber ich glaube, viele so direkte Lösungsansätze gibt es halt einfach nicht. Das ist wie so ein bisschen ein Paradox. Also man ist einerseits dafür, andererseits fördert das noch andere Probleme. Aber ich glaube, wenn man sich zu fest darüber Sorgen macht, dann erreicht man auch gar nichts. Also irgendwas tun muss man so oder so, vielleicht in eine oder in die andere Richtung. Aber ich glaube, man kann nicht beide Probleme perfekt lösen. So, das ist einfach leider nicht möglich.
Man muss ja einfach immer zusammendenken. Das habt ihr ja in Wollishofen eigentlich genau das habt ihr ja gemacht. Ihr habt euch für einen Freiraum eingesetzt und gleichzeitig gegen diese Luxuswohnungen.
Genau, ja.
Um einerseits sicherzustellen, dass durch diese Luxuswohnungen nicht der Freiraum in Bedrängnis kommt, weil es dann irgendwie Lärmklang gibt und umgekehrt damit auch, um sicherzustellen, dass auch die nicht nur die Reichen von diesem Freiraum profitieren. Also man muss das einfach zusammendenken, sowohl in der Politik als auch im Widerstand, denke ich.
Genau, ja. Also es braucht ein Zusammenspiel, es braucht so eine harmonische Zwischenlösung. Ja, das ist so. Wir mussten sehr darauf achten, dass nicht das eine das andere auslöscht oder umgekehrt. Aber ja, ich glaube, so simpel ist es nicht. Also schlussendlich gibt es diese Konflikte und sie wird das wahrscheinlich auch immer irgendwo noch geben. Aber wie man sie halt vermindern kann, ist halt einfach durch ja, durch irgendwie Quartierarbeiten mit den Menschen zu sprechen und klar so die Interessen zu vertreten und auch laut zu sein, wenn so etwas passiert, das einem nicht gefällt. Also dass man, ich glaube, das haben wir am Anfang auch besprochen, das Wichtigste, um eben genau gegen solche Dinge anzukämpfen, ist, dass man in erster Linie etwas tut. Also dass man wirklich mal mit den Beinen, mit den Armen strampelt und mal sagt, hey, das geht einfach so nicht. Und ja, ich glaube, das führt auch zu allen, also es ist bei allen Aspekten ungefähr so.
Ja, und es wäre auch schön, wenn noch viele gleich denken würden und nicht immer zu uns sagen würden, ja, das nützt doch nichts, was ihr macht. Das hört man am meisten.
Das haben wir auch so oft gehört. Also Freunde in meinem engen Umkreis, als ich irgendwie zum 5. Mal nicht den Ausgang gekommen bin, weil ich irgendwas anderes tun musste, so, ja, was machst du? Das bringt eh nichts. Du hast eh keine Chance. Es hat keinen Sinn, irgendwas zu tun. Aber ich glaube, also wir können von uns sagen, wir sind ein Paradebeispiel dafür, dass es eigentlich klappen kann. Also es ist nicht utopisch und man kämpft, ja, es ist David gegen Goliath, aber am Ende des Tages ist es machbar, auch wirklich etwas zu erreichen. Wir haben nur mit Quartieraufmerksamkeit und mit Lärm und Aktionen und Mobilisierung haben wir die Kibak, das ist eine der größten Firmen der Schweiz und gehört der Holcim, einer der größten Firmen der Welt. Wer sie kennt, der kennt sie. Klimasünderin Nummer 1 der Schweiz wahrscheinlich. Wir haben gegen so eine Macht angekämpft, die man kaum besiegen kann. Also die Kibak hat uns schon vor einem Monat ihre Pläne vorgestellt, Hand in Hand mit Diener, einem Architekturbüro aus Basel, das auch dieses Glashaus bei der Rentenwiese gebaut hat, mit klaren, deutlichen Plänen, was sie machen wollen. Und wir sind in diesem Sitzungszimmer gesessen, als sie uns das vorgestellt haben. Wir dachten, ja, es ist Gas, oder? Das war so, was können wir tun? Wir haben keine Chance, das sind 15 Typen mit Anzug vor uns, so, wie können wir noch dagegen ankämpfen? 3 Monate später hat die Stadt ihnen verboten, Wohnungen zu bauen. Einfach weil wir mit irgendwie 400, 500 Menschen an diese Veranstaltung gegangen sind und gesagt haben, es geht nicht, wir wollen es nicht. So, das ist unser Quartier, das können wir nicht einfach so stehen lassen. Und ich glaube, das ist vielleicht, ja, es soll eine Inspiration sein, nicht nur für andere Kämpfe in der Stadt, sondern für alle Menschen einfach mal zu probieren, mal zu tun. Also es lohnt sich, auch wenn es unrealistisch scheint, es lohnt sich. Weil man will ja nicht aufgeben, ohne es erstmal probiert zu haben. Auch nur schon fürs Gewissen. Und ja, am Ende des Tages lohnt es sich. Und auch, ja, mit der Stadt muss man mal sprechen am Anfang. Also man muss so weit gehen, bis es nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, so dieses Durchhaltevermögen und diese Kontinuität bei den Menschen beizubehalten, ist so das wahre A und O in diesen Kämpfen, auch wahrscheinlich in verschiedenen Mieterinnengruppen, die Menschen dabei zu behalten, immer so den inneren Kern bei sich zu behalten und die Menschen auf Trab zu lassen und sagen, hey, es ist noch nicht vorbei, so, wir haben zwar vielleicht jetzt etwas geschafft, aber es ist noch nicht vorbei, so, wir müssen immer noch was tun und immer wieder vielleicht ein bisschen locken und einfach sagen, hey, es läuft noch was. Das ist enorm wichtig, um die Spannung und die Aufmerksamkeit nicht zu verlieren. Und ja, ich glaube, viele auch Käuferinnen und Käufer oder die Keybox zum Beispiel warten darauf, dass Menschen wie wir aufgeben oder einfach mal nicht mehr aufpassen oder mal weg sind. So, ja, es ist halt anstrengend, immer was zu tun. So. Und die sind dann ja irgendwann weg und dann können wir so unter dem Tisch so ganz einfach und simpel irgendwie was hinklatschen, so, die können dann nicht mehr reagieren. Wenn man immer aufpasst und immer was tut und mobilisiert, dann kann man auch wirklich noch dagegen ankämpfen und dann trauen sie sich oft auch gar nicht. Ich glaube, das ist wirklich vielleicht das Zentrale, vor allem am Anfang.
Ich glaube, dass wenn man das tut, wird man auch immer mehr Verbündete finden. Also als wir begonnen haben, sprachen wir eben mit anderen betroffenen Gruppen und dann habe ich einfach verschiedene Akteure angerufen und da hat man 2 Stunden Gratisberatung von einem Rechtsanwalt, der da seit 30 Jahren in diesem Thema ist und diese Kampagnenfirma, da hat man wirklich sehr viel Wohlwollen gespürt Und auch in unserer Kerngruppe, in der Nachbarschaft, das war ein Prozess, oftmals vielleicht politisch nicht sehr engagierte Leute, vielleicht gehen sie wählen, vielleicht gehen sie mal ab und zu abstimmen, aber wirklich so eine Kampagne starten, das war für die allermeisten neu. Und das hat uns auch nochmals ganz anders zusammengeschweißt. Und als wir dann Leute von anderen Mietergruppen kennenlernten, da haben wir uns wirklich gegenseitig unterstützt. Die verschiedenen MieterInnengruppen haben E-Mails verschickt, ihre Netzwerke mobilisiert. Und ich glaube, wenn sich auf zivilgesellschaftlicher Ebene, unabhängig von Verbänden, Organisationen, Mieterverband, PolitikerInnen, Parteien, wenn sich wirklich die Quartiere organisieren und diese Mieterinnengruppen sich zusammenschließen und sich gegenseitig unterstützen, kann man wirklich auch ein Momentum schaffen und auch Druck aufbauen auf eine Stadt und auf einen Stadtrat, der vielleicht eigentlich irgendwie schon bereit wäre, seit 2011 vielleicht nicht genug gemacht hat, aber wenn wirklich da genug Druck entsteht, dass sie vielleicht auch ermutigt werden, konkretere Schritte zu unternehmen und nicht immer nur die Privateigentümer in die Verantwortung zu bitten. Weil dass das nicht funktioniert, sehen wir schon seit Jahrzehnten. Da wird einfach mehr Profit rausgepresst. Aber wenn von der Bevölkerung unten, von der Zivilgesellschaft ein Momentum geschaffen wird, genügend positiver Druck geschaffen wird, denke ich, wird man auch noch mehr Verbündete finden. Also wir können die Leute nur ermutigen, macht das, wir bleiben auch noch dran. Das genau. Netzwerk erweitert sich, das Mietenplenum koordiniert immer mehr. Und ja, wir möchten die Leute wirklich ermutigen, was zu machen.
Und kommt zur Demo.
Ja, das wollte ich auch sagen. Der Start für euch alle ist, kommt am 4. November, 15 Uhr, Turbinenplatz zur Demo.
Das ist einfach auch ein wichtiger Ort, wo sich eben alle diese Verbündeten und sich Solidarisierenden treffen können. Und wir hoffen ja schon auf eine wirklich Großdemo, wo einfach dann viele Leute, die vielleicht das erste Mal an eine Demo kommen, sehen, sie sind nicht allein. Ich denke, dieser ganze Vereinzelungsprozess, der in den letzten Jahrzehnten, 10, 20 Jahre, der ist einfach fatal, oder die Leute haben wirklich das Gefühl, sie haben eine Art wie ein vorauseilendes, resignatives Gefühl. Ja, es ist halt so. Ja, man kann eh nichts machen, etc. Aber wir wissen, wir können.
Drum. Und auch zum Einstimmen auf die Demo gibt es auch viele kleine Veranstaltungen in vielen Quartieren von verschiedenen Gruppen. Versucht euch anzuschließen, euch auszutauschen. Jetzt auch noch Werbung als eigene Sache. Am Montagmorgen um 17 Uhr im Clubraum der Roten Fabrik organisieren wir ein Abendessen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, um teilzunehmen, uns auszutauschen. Es gibt Musik, verschiedene Inputs. Und wir hoffen auf einen Austausch und ein gemeinsames Einstimmen auf die Demo, auf die wir uns alle unglaublich freuen.
Vielleicht noch Infos, wo man Infos findet. Wohndemo.ch gibt es Infos zur Demo. Auf dem Insta-Kanal Wohnraum für alle, Wohnraum für alle, glaube ich, gibt es Infos zu all diesen Events im Vorfeld auch. Dort wird das alles geteilt. Mietenplenum.ch gibt es mittlerweile auch eine Website, wo man Infos finden kann.
Und auch auf www.wirbleibenimheuried.ch findet man auch die Infos für die Demo.
Und auch bei uns bei www.linkesseeuferfüralle.ch ist seit zwei Tagen wieder aufgeschaltet.
Jetzt wiederholen wir alles, weil sie hatten keine Zeit, das aufzuschreiben. Nee, also ja, wir freuen uns, noch lauter zu werden, auf jeden Fall. Ich möchte noch kurz nur das noch sagen, dass wir auch eigentlich zum ersten Mal eine Demo gehen. Also nur um die Hemmschwelle von den Leuten, die finden, Demo, das ist so gefährlich. Überhaupt nicht. Wir bereiten eine richtige, schöne Party vor, wo wir gute Botschaften mitteilen werden. Und wir waren eben, Lilian und ich, sehr unsichtbar politisch vorher, weil es uns eigentlich gut ging. Und dank der CS, die hat uns geweckt, und dank der CS sind wir heute Widerstandskämpfer. Danke, CS.
Gut, also dann heißt es nächsten Samstag.
Wir sind mit Kind und Kollegen.
Diesem schönen Schlussvotum sind wir eigentlich schon bald am Ende unserer Sendung. Eigentlich sind wir am Ende, nicht am Ende unseres Lateins. Ich gebe noch mal in eine Verabschiedungsrunde. Sorry.
Also ich fange gerade an, damit
Hochdeutsch.
Ich fange gleich an, Entschuldigung, damit ich es nicht wieder vergesse. Eben das Hochdeutsch zum Beispiel. Wie schon schön Daniel gesagt hat, dank CS sind wir zu Aktivisten geworden. Und ich möchte nur sagen, wir haben von Anfang an gesagt, wir kämpfen nicht nur für unsere Siedlung, wir kämpfen für alle.
Jawohl.
Ja, und wenn ihr auch kämpfen wollt, dann eben kommt zur Demo, haben wir schon gesagt, kommt zum Mietenplenum. Um euch irgendwie zu vernetzen oder Verbündete zu finden und lasst euch nicht entmutigen.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, das lasst euch nicht entmutigen ist fast das Wichtigste. Bleibt dran, tut was, egal wie relevant das am Ende des Tages ist. Macht etwas und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Wir sind nicht die Ersten, wir sind ziemlich sicher auch nicht die Letzten. Es wird immer mehr Menschen treffen und ich glaube, jetzt ist wirklich ein Momentum da, wo es sich lohnt zu engagieren. Wenn nicht jetzt, später wird es nicht besser und wenn die Bewegung jetzt dann mehr Schwung bekommt, ist allen gedient.
Allerdings, es betrifft ja jeder Normalverdienende, jeder, auch die, die es noch nicht wissen. Danke.
Ja, super, dann bedanke ich mich bei euch fürs Kommen. Ja, aus dem Studio verabschieden sich dann Dani, Lilian, Sabit, Ilja und Can. Und ich verabschiede mich als Moderator, Uwe, leider mit diversen technischen Problemen, was ich erwartet habe, auch so ehrlich gesagt, wenn da plötzlich teils Sachen nicht funktionieren, aber egal. Dann kommt nochmals zum Schluss alle an die Demo am nächsten Samstag, 4. November, 15 Uhr, Turbinenplatz. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen. Toi toi.
Even there.